Kapitel 6.1. Challenge 1. Sei eine Laborratte. Es ist eines der bekanntesten Memes, das du sicher auch kennst. Das Bild von einem Mann, der auf einem Fahrrad sitzt und sich selbst den Stock in die Speichen schiebt. Daraufhin fällt er natürlich hin. Das ist ein perfektes Beispiel für Selbstsabotage. Genau das machen wir beim Thema Abnehmen auch sehr oft. Wir verhindern unseren eigenen Erfolg, indem wir uns selbst im Weg stehen. Die allermeisten Leute, die beim Abnehmen scheitern, tun dies aus psychologischen Gründen. Entweder, weil sie sich nur auf ihren Willen verlassen oder weil sie sich selbst sabotieren. Diese Selbstsabotage geschieht allerdings meistens unterbewusst. Deswegen ist es so wichtig, dass du die gängigen Fehler lernst und dann bei dir erkennen kannst, bevor sie sich einschleichen und deinen Fortschritt zerstören. Ich finde es daher passend, wenn du dich selbst wie eine Laborratte behandelst, die man in einem Experiment beobachtet. Warum? Weil du damit deine Umgebung so gestalten kannst, dass sie dir hilft, deine Ziele zu erreichen, anstatt dich daran zu hindern. Deshalb ist der Begriff Laborratte hier auch gar nicht abwertend gemeint, sondern soll dir lediglich dabei helfen, deine Ziele wirklich nachhaltig zu erreichen. Das erste Beispiel, das ich in diesem Kontext gerne aufgreifen würde, ist das Thema Willenskraft. Viele Menschen denken, dass sie lediglich mehr Willenskraft bräuchten, um ihre Gewohnheiten zu ändern. Das ist aber ein Trugschluss. Willenskraft ist eine begrenzte Ressource und je näher eine Versuchung ist, desto weniger freier Wille steht dir tatsächlich zur Verfügung. Wenn du zum Beispiel auf dem Sofa sitzt und vor dir eine Schüssel mit Süßigkeiten steht, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis du zugreifst. Du kannst dich noch so sehr bemühen. Irgendwann wirst du nachgeben. Hier spielt übrigens auch die Genetik eine große Rolle. Ich selbst habe mal eine Genanalyse machen lassen, die gezeigt hat, dass ich im 90. Perzentil für Übergewicht liege. Das bedeutet, dass ich ein höheres Risiko habe, übergewichtig zu sein als 90% der Menschen. Wie sich das in der Praxis auswirkt? Hierzu kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich saß einmal mit einem Freund in Kapstadt auf dem Sofa. Wir hatten gerade ein großes Essen hinter uns, waren beide satt. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, an das Eis im Tiefkühlfach zu denken, das wir kurz zuvor gekauft hatten. Mein Freund hingegen war einfach satt und dachte überhaupt nicht an das Eis. Diese ständige Beschäftigung mit dem Essen ist bei mir genetisch bedingt und kostet enorm viel Kraft. Für mich war es daher die schlaue Entscheidung, diese Neigung nicht mit Willenskraft zu bekämpfen. Stattdessen habe ich mich dazu entschieden, meine Umgebung so zu gestalten, dass ich gar nicht erst in Versuchung gerate. Wenn ich abnehmen möchte, kaufe ich einfach kein Eis. So einfach ist das bei mir. Denn wenn es nicht da ist, kann ich es auch nicht essen. Stattdessen gehe ich lieber zur Eisdiele oder zur Tankstelle, wenn ich wirklich Lust auf Eis habe. Ja, das ist deutlich teurer, aber das ist auch gut so. So überlege ich mir nämlich zweimal, ob ich wirklich Eis will. Und wenn ich es will, dann ist das eine bewusste Entscheidung und ich esse es in Maßen. Wenn ich das Eis dann noch mit etwas Positivem verbinde, beispielsweise mit einem Spaziergang mit meiner Partnerin, ist das auch viel angenehmer, als mir zu Hause vor dem Fernseher 5 Portionen Eis reinzustopfen und mich danach schlecht zu fühlen. Mir ist bewusst, dass viele Menschen den Vergleich mit Drogenabhängigen vielleicht als etwas zu weit hergeholt betrachten. Wenn man die ganze Sache allerdings nüchtern betrachtet, ist das gar nicht der Fall. Lebensmittel, die viel Zucker und Fett enthalten, rufen bei vielen Menschen suchtähnliche Verhaltensweisen hervor. Es ist medizinisch erwiesen, dass solche Lebensmittel bestimmte Gehirnareale aktivieren, die auch bei Substanzsucht eine Rolle spielen. Deshalb ist es sinnvoll, sich an Strategien aus der Suchttherapie zu orientieren. Du musst nicht gleich extreme Maßnahmen ergreifen, aber einfache Veränderungen wie das Entfernen solcher Lebensmittel aus deinem Zuhause können bereits viel bewirken. Stell dir einfach nochmal die Situation mit dem Eis vor. Wenn du jedes Mal extra zur Eisdiele oder zur Tankstelle gehen musst, um dir ein Eis zu holen, wirst du dieses wahrscheinlich viel bewusster genießen. Du wirst merken, dass du durch den bewussten Konsum viel mehr Freude daran hast und nicht einfach nur eine Sucht befriedigst. Solche bewussten Entscheidungen helfen dir dabei, einen gesunden Umgang mit Essen zu entwickeln. Außerdem setzt du durch eine solche Veränderung der Umstände nicht mehr auf Willenskraft, sondern schaffst eine Situation, in der es grundsätzlich unwahrscheinlicher wird, dass du aufgrund fehlender Willenskraft zu Eis oder anderem Süßkram greifst. Hierbei steht der Ansatz im Fokus, sich selbst als Person ohne endlose Willenskraft zu betrachten und die Umgebung entsprechend anzupassen. Diesen Ansatz kannst du natürlich auch anders in deinen Alltag integrieren. Beispielsweise kannst du damit anfangen, einzelne Portionen Packungen von gefährlichem Essen zu kaufen, anstatt auf große Mengen zurückzugreifen. Laborratte oder Drogenabhängige. Manche Lebensmittel können auf unser Gehirn eine solche Wirkung haben, dass wir kaum in der Lage sind, sie zu kontrollieren. Das ist vergleichbar mit einem Drogenabhängigen, der durch den Konsum von Drogen immer weiter geschädigt wird. Lebensmittel sind zwar keine Drogen, aber die Reaktion, die unser Gehirn auf bestimmte Lebensmittel zeigt, kann suchtähnlich sein. Denk doch mal an Alkoholiker. Du würdest ihnen nicht raten, in eine Bar zu gehen, sich hinzusetzen und nichts zu trinken. Wieso erlauben wir uns dann, süchtig machende Lebensmittel im Haus zu haben und zu denken, wir könnten einfach widerstehen? Wenn du weißt, dass du bei bestimmten Lebensmitteln Probleme hast, dann ist es klüger, den Kontakt zu diesen Lebensmitteln zu minimieren. Behandle dich selbst so, als seiest du abhängig, wenn es um diese speziellen Lebensmittel geht. Vermutlich wirst du mich gerade bereits gedanklich darauf hinweisen, dass das ja viel teurer ist. Und ja, das stimmt. Aber genau das ist auch Sinn der Sache. Der Preis soll dich nämlich nerven und davon abhalten, zu viel davon zu essen. Wenn ein Produkt teurer ist, wirst du automatisch weniger konsumieren. Das ist eine effektive Methode, um dein Verhalten zu steuern, ohne dass du dabei ständig gegen deine Impulse ankämpfen musst. Außerdem haben Methoden wie diese, die dein Zuhause versuchungsfrei halten, einen weiteren großen Vorteil. Sie geben dir die Möglichkeit, dir zu besonderen Anlässen auch mal ohne schlechtes Gewissen etwas zu gönnen. Es wird nämlich immer Situationen geben, in denen du in Versuchung gerätst, beispielsweise auf Geburtstagen oder Grillpartys. Und es geht ja auch nicht darum, dir alles im Leben zu verbieten, lediglich darum, einen kontrollierten Umgang zu schaffen. Wenn du also weißt, dass zu Hause keine weiteren Versuchungen lauern, wird es dir viel leichter fallen, den Versuchungen auf Anlässen wie Geburtstagen oder anderen Partys nachzugeben, ohne dass es zur Regel wird. Neben Partys und anderen Veranstaltungen im gesellschaftlichen Kontext sehen viele Menschen auch die verschiedenen Feiertage, die ihnen über das Jahr verteilt begegnen, als potenzielle Gefahr für ihren Abnehmerfolg. Tatsächlich ist es so, dass der Großteil dieser Feiertage auf irgendeine Art und Weise mit Essen in Verbindung steht. An Ostern gibt es Kuchen bei Oma, an Fasching und Halloween eine Menge Süßigkeiten und über die Weihnachtszeit verteilt neben dem obligatorischen Adventskalender und dem Weihnachtsessen mit der ganzen Familie auch eine ganze Reihe an weihnachtlichen Leckereien. Lebkuchen, Baumkuchen, Spekulatius, Dominosteine, die Liste ist lang. Und als wäre das nicht genug, folgt zum Jahresende dann noch Silvester, das bei vielen auch mit kalorienreichen Getränken und einer Reihe an Snacks zelebriert wird. Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, können diese Feierlichkeiten deshalb leider schnell als Bedrohung wahrnehmen. Wem gelingt es schon zu verzichten, wenn neben einem fleißig Weihnachtsplätzchen oder Ostergebäck gegessen wird? Da ich diese Situation sehr gut kenne, möchte ich hierzu ein paar Dinge sagen. Das Wichtigste vorab. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man über einen bestimmten Zeitraum, wie zum Beispiel die Feiertage, kurzfristig ein paar Kilos zunimmt. Es ist ganz normal, dass das eigene Gewicht auch mal schwankt und ich selbst nehme mir teilweise sogar bewusst ein paar Tage raus, in denen ich etwas weniger auf meine Ernährung achte und dementsprechend ein paar Kilos draufpacke. Diese Kilos sind an sich nämlich gar nicht das Problem. Aber bei den meisten Menschen, die mit der beschriebenen Problematik zu kämpfen haben, liegt das eher daran, dass sie zum einen zu viel zunehmen und dann das zugenommene Gewicht nicht wieder runterkriegen. Deswegen würde ich dir Folgendes raten. Anstatt dich wegen deiner gesetzten Ziele zum Verzicht zu zwingen, solltest du eher Wert darauf legen, dass du wirklich verstehst, wie das mit dem Abnehmen eigentlich funktioniert. Wenn du das tust, wirst du auch gar kein Problem mehr damit haben, wenn du über die Feiertage oder andere besondere Anlässe, wie beispielsweise den jährlichen Urlaub, mal ein paar Kilos draufpackst. Denn wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, kannst du beispielsweise über die Weihnachtszeit problemlos mal ein paar Kilos draufpacken und sie im Anschluss relativ unkompliziert wieder runterkriegen. Und um an diesen Punkt zu kommen, ist es wichtig, dass du die Tipps, die ich dir in diesem Buch zur Verfügung gestellt habe, beherzigst und versuchst, das dahinterstehende Wissen bestmöglich zu verinnerlichen. Lass dein Umfeld an deiner Reise teilhaben. Überleg dir, wer aktuell die Personen sind, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Dazu zählen auch dein Partner und deine Freunde. Überlege dann, wen von ihnen du vielleicht motivieren könntest, gemeinsam mit dir diesen Weg zu gehen und fang an, die entsprechenden Gespräche zu führen. Erzähl ihnen von diesem Buch und sag, hey, willst du nicht auch dafür sorgen, dass du zufriedener mit dir bist, fitter bist und dich jünger fühlst? Schick ihnen doch einfach mal ein paar Seiten aus dem Buch und frag, hättest du auch Interesse, das zu lesen? Ich habe nämlich schon damit angefangen und will jetzt damit loslegen. Wenn du es schaffst, ein paar Menschen um dich herum zu haben, die diesen Weg mit dir gehen, ist die Chance viel höher, dass du dein Ziel erreichst. Am Ende ist es wichtig zu erkennen, dass normal in unserer Gesellschaft oft gleichbedeutend mit ungesund und unzufrieden ist. Wenn also jemand deine Veränderungen als unnormal bezeichnet, nimm es als Kompliment. Es zeigt, dass du den Mut hast, gegen den Strom zu schwimmen und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bleib auf deinem Weg und lass dich von den Reaktionen anderer nicht entmutigen. Du tust das Richtige. Wenn ich im Coaching Menschen rate, gefährliche Lebensmittel erst gar nicht zu Hause zu haben, höre ich daraufhin oft, ja, aber mein Partner will darauf nicht verzichten. Dazu sage ich immer, es kommt darauf an, wie du es erklärst. Wenn du einfach sagst, können wir keine Süßigkeiten mehr zu Hause haben? Ist die Antwort oft ein Nein. Wenn du deinem Partner aber erklärst, wie sehr dich diese Versuchungen belasten, wie sie dich mental herausfordern und letztlich unglücklich machen, sieht die Sache oft gleich anders aus. Die meisten Partnerinnen und Partner wollen dich unterstützen, wenn sie verstehen, wie wichtig etwas für dich ist. In der Praxis kann das dann unterschiedlich gestaltet werden. Entweder man hat wirklich keine Süßigkeiten zu Hause oder dein Partner bewahrt sie in einem abgeschlossenen Schrank für sich selbst auf. Das funktioniert natürlich nur, wenn dein Partner beim Thema Essen nicht die gleichen Herausforderungen hat wie du. Wenn dein Partner hingegen nicht bereit ist, dir bei so etwas Grundlegendem zu helfen, dann musst du dir überlegen, ob das die richtige Partnerschaft für dich ist. Schließlich geht es um deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und auch deine Zufriedenheit. Das wirkt sich positiv auf euch beide aus und sollte daher auch in eurer beider Interesse liegen. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die dieses Buch lesen, empathische Partner haben, die gerne bereit sind, zu helfen. Ein weiteres Beispiel für Selbstsabotage ist mangelnde Bewegung. Wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und dich kaum bewegst, wirst du dich abends wahrscheinlich schwer tun, noch die Motivation zu finden, ins Fitnessstudio zu gehen. Eine einfache Lösung hierfür könnte ein Walking Pad sein. Das ist ein Mini-Laufband, das du unter deinen Schreibtisch stellen kannst. Es ist leise, benötigt kaum Platz und du kannst es während der Arbeit nutzen, ohne extra Zeit aufzuwenden. Das Zeitthema ist ja für viele ein Argument. Deswegen ist es wichtig, Lösungen zu finden, die keine zusätzliche Zeit erfordern. Viele denken, so etwas sei nur eine kleine Veränderung, die keinen großen Unterschied macht. Aber wenn du von null Bewegung auf 3 oder 4 Stunden leichte Bewegung am Tag kommst, wird das dein Leben verändern. Es sind genau diese kleinen, klugen Anpassungen, die den großen Unterschied machen. Du musst dich nicht darauf verlassen, dass du abends noch genug Energie und Motivation hast, um ins Fitnessstudio zu gehen. Du hast deine Bewegung nämlich schon in den Alltag integriert. Denke also immer daran, deine Umgebung so zu gestalten, dass sie dir hilft, die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Behandle dich wie eine Laborratte und gestalte deine Umgebung so, dass du automatisch die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Klugheit. Außerdem bedeutet es nicht, dass du auf alles verzichten musst. Essen ist für viele Menschen auch ein sozialer Faktor. Deshalb rate ich dir, die Lebensmittel, die du besonders gerne magst, bewusst in schönen Momenten zu genießen. Geh zum Beispiel mit deiner Familie oder deinen Freunden in ein italienisches Restaurant und gönn dir etwas Besonderes. Und wenn es unbedingt mal ein Eis sein muss, dann geh doch einfach mit deinen Kindern oder deinen Freunden in die Eisdiele und mach ein kleines Event daraus. Dadurch wird das Essen zu einem Highlight, ist kein einfaches Mittel gegen Langeweile und Frust mehr. Und dein Zuhause kann nach wie vor gefahrenfreie Zone bleiben. Wie du siehst, kann die Umsetzung ganz simpler Routinen und Gewohnheiten ein wichtiger Faktor sein, wenn es um deinen Abnehmerfolg geht. Ich habe mich kürzlich an ein englisches Sprichwort erinnert, das mir noch einmal vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist, beim Abnehmen auf diese Routinen und Gewohnheiten zu bauen, anstatt sich einfach auf seine Willenskraft zu verlassen. You don't rise to your ambition, but you fall to the level of your system. Das bedeutet, dass du nicht durch große Ziele erfolgreich wirst, sondern durch die kleinen täglichen Gewohnheiten und Systeme, die du etabliert hast. An Tagen, an denen alles schief läuft oder du allgemein etwas gestresster bist, fällst du nämlich auf das zurück, was du automatisch tust. Deswegen ist es so wichtig, diese Routinen und Systeme bewusst zu gestalten. Wenn du es dir selbst leichter machen möchtest, gesunde Routinen in deinem Alltag zu etablieren, kannst du dafür einfach das sogenannte Habit Stacking nutzen. Habit Stacking ist eine Methode, um neue Gewohnheiten zu etablieren, indem du sie an bestehende Routinen koppelst. Statt einfach nur eine neue Gewohnheit einzuführen, verbindest du sie mit einer Aktivität, die du ohnehin täglich ausführst. Dies erleichtert die Integration der neuen Gewohnheit in deinen Alltag und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du sie langfristig beibehältst. Vom Habit Stacking spricht man also, wenn man neue Routinen an bereits bestehende Routinen koppelt. Ein Beispiel hierfür wäre es, die Zahnseide neben die Zahnpasta zu stellen, sodass du sie direkt nach dem täglichen Zähneputzen verwendest. So eine kleine Anpassung kann dir dabei helfen, gesunde Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren, ohne dass es sich wie eine große Umstellung anfühlt. Ich selbst habe mich bei meinen Routinen sowie den Empfehlungen, die ich im Zusammenhang damit ausspreche, auf die Forschung von James Clear, dem Autor von Atomic Habits, sowie Stefan Guyenet, einem Neurowissenschaftler, gestützt. Deren wissenschaftliche Ansätze haben mir dabei geholfen zu verstehen, dass es nicht um riesige Ziele geht, sondern darum, dich mit deinen täglichen Systemen und Routinen Schritt für Schritt näher an dein Ziel zu bringen. Ein mögliches Beispiel hierfür: Wenn du gerne öfter ins Fitnessstudio gehen würdest, solltest du dir angewöhnen, einfach hinzugehen, ganz egal für wie lange. Auch wenn du nur 5 Minuten da bist und vielleicht nur auf dem Laufband stehst, hast du bereits die Hälfte geschafft. Denn das Ziel ist nicht sofort ein intensives Training, sondern erstmal nur die Routine, ins Fitnessstudio zu gehen. Mit der Zeit wirst du merken, dass du immer länger da bleibst und das Training ganz natürlich in deinen Alltag integrierst. So habe ich jetzt zum Beispiel auch mit Cardio angefangen, obwohl ich das immer gehasst habe. Mittlerweile hat mich das Ski-Ergometer, mit dem ich auch ganz kleinschrittig gestartet habe, sogar richtig angefixt. Du siehst also, Routinen sind das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Sie helfen uns, auch dann auf Kurs zu bleiben, wenn die Willenskraft nachlässt. Deshalb werde ich dir im weiteren Verlauf dieses Kapitels auch noch weitere Routinen näherbringen, die dich langfristig beim Abnehmen unterstützen werden.